SRF 3.
Wirbelsturm Irma ist nun auch in den USA auf Land getroffen. Via Fernsehen ist das Land live dabei. Teile des Triftgletschers im Wallis sind abgebrochen, die Situation ist aber glimpflich abgelaufen. Wir fragen den Gletscherforscher, ob wir künftig vermehrt mit solchen Ereignissen rechnen müssen. Und wie kann die Armee im Kampf gegen den Terrorismus richtig eingesetzt werden? In unterschiedlichen Ländern gibt es unterschiedliche Ansichten dazu. Das ist Info 3, heute mit Patrick Seiler. Etliche Karibikinseln hat der Wirbelsturm Irma bereits verwüstet. Zuletzt war er über Kuba hinweggezogen. Und nun hat der Hurrikan den US-Bundesstaat Florida erreicht. Dort bereitete man sich seit Tagen auf Irma vor, unter anderem mit einer der größten Evakuierungsaktionen in der Geschichte der USA. Und so hofft man, dass möglichst wenig Menschen durch den Sturm verletzt oder gar ums Leben kommen. In Kuba hingegen werden die Ausmaße der Schäden allmählich sichtbar. Wie die USA mit Irma nun umgehen, im Beitrag von Fredrik Steiger aus Washington.
Dramatische Musik, sich überschlagende Stimmen, die US-Fernsehstationen berichten im Kriegsberichterstattungsmodus über den Wirbelsturm Irma. Spektakel pur. We're tracking this monster around the clock. With updates on air, online. Der Sturm als Monster. Seit fast einer Woche ist Irma das mit Abstand dominierende Thema. Inzwischen haben die Sender samt und sonders auf Dauerbetrieb geschaltet. Die Meteorologen sind die Stars. Das Auge des Hurrikans hat Key West erreicht und bereits wieder hinter sich gelassen, den Hauptort auf der Inselkette der Keys, die gerade mal 2-3 Meter aus dem Meer ragen. Außenreporter werden wie Kriegshelden inszeniert. Vom Ocean Drive in Miami Beach berichtet einer mit Taucherbrille phasenweise kaum verständlich, bevor er sich wieder zum Schutz hinter eine Mauer duckt. Ein Kollege steht auf einem Pier mit einem Stahlseil angekettet, damit ihn die gewaltigen Windböen nicht wegreißen. Verkehrsschilder verwandeln sich in tödliche Geschosse. Die Straßen sind längst leer, keine Autos, keine Menschen. Das zumindest ist der positive Nebeneffekt der phasenweise fast schon hysterischen Berichterstattung. Die Evakuierung von Millionen von Menschen hat geklappt, die meisten flüchteten, andere haben sich in Notunterkünfte begeben. Das Staccato der Live-Sturm-Berichterstattung wird bisweilen unterbrochen von herzerwärmenden Geschichten über freiwillige Helfer und Solidarität. Von der Evakuierung von Alzheimer-Patienten bis zur Beherbergung von herrenlos gewordenen Hunden aus Florida, tausende von Kilometern entfernt im Nordosten des Landes. Ein Zivilschützer erzählt, nie in seiner 25-jährigen Karriere habe er einen derartigen Wirbelsturm erlebt. Weil mit Riesenaufwand Vorkehren getroffen, Ratschläge befolgt und enorme Ressourcen, auch jene der Armee, mobilisiert worden könnte, so hoffen die US-Behörden, Irma weniger Opfer fordern als zuvor auf den Karibikinseln. Ein reiches Land wie die USA hat ungleich mehr Mittel, sich zu wappnen als arme Inselstaaten. Doch ganz von den Launen der Natur schützen kann man sich nicht, zumal Irma gestern kurzfristig seine Richtung änderte. Die Westküste Floridas dürfte nun gar stärker getroffen werden als die Ostküste, wo hauptsächlich Menschen evakuiert wurden. Wegen der Fehlprognose gibt es bereits massive Proteste in Internetforen. Der Wirbelsturm soll danach ebenfalls wieder erwarten, nicht entlang der Küsten von Georgia und South Carolina weiterziehen, sondern durch die Südstaaten im Landesinnern. Immerhin dürfte er im Verlauf des Montags an Zerstörungskraft einbüßen und voraussichtlich auf die Kategorie 3 heruntergestuft werden.
Und nun zu Yvonne Lambricker. Sie hat weitere wichtige Meldungen des Nachmittags.
In Russland werden heute zahlreiche regionale Gouverneure und Kommunalparlamente gewählt. Dabei haben Wahlbeobachter bereits zahlreiche Verstöße gemeldet, wie die unabhängige Organisation Golos mitteilt. Vor allem in Moskau habe es viele Beschwerden gegeben, so seien etwa Wahlbeobachter gestört worden oder es habe illegale Kampagnen gegeben. Die Regional- und Kommunalwahlen gelten als letzter Stimmungstest vor der russischen Präsidentenwahl im nächsten Frühling. Die Beteiligung ist laut russischen Nachrichtenagenturen bisher gering. In 3 Wochen findet in der Region Katalonien die umstrittene Abstimmung zur Unabhängigkeit von Spanien statt. Nun zeigt eine Umfrage, eine Mehrheit der Katalanen betrachtet die geplante Abstimmung als illegal. Dies berichtet die spanische Zeitung El País, welche die Umfrage in Auftrag gegeben hatte. Ebenfalls eine Mehrheit gab demnach an, dass sie Verhandlungen mit der Zentralregierung in Madrid begrüßen würde. Die Unabhängigkeitsabstimmung wurde vom spanischen Verfassungsgericht mehrfach verboten. Am Mittwoch hat die katalanische Regionalregierung trotzdem ein Gesetz für deren Durchführung verabschiedet. In der jurassischen Hauptstadt Delsberg ist an diesem Wochenende das 70. Fest des jurassischen Volkes gefeiert worden. Im Zentrum des Festes stand der Kantonswechsel des bisherigen bernischen Städtchens Moutier in den Jura. Die Autonomisten betonten einmal mehr, die Jurafrage sei damit nicht geklärt. Der Kampf gehe weiter. Der Wechsel von Moutier zum Kanton Jura beschäftigt derweil die Justiz. Wie die Sonntagszeitung heute schreibt, ermittelt die Berner Staatsanwaltschaft wegen mutmaßlicher Unregelmäßigkeiten bei der Volksabstimmung im Juni. Beim Moto Grand Prix von San Marino hat es einen Schweizer Doppelsieg gegeben. Dominik Eggerter gewann das Rennen in Misano vor Tom Lüthi. Das Wetter am Abend bleibt es meist trocken, einzig im Süden fällt gebietsweise Regen. Morgen wechseln sich dann Sonne, Wolken und gebietsweise Regen ab. Die Temperatur steigt auf maximal 15 bis 18 Grad. Im Süden wird es morgen ziemlich sonnig bei 23 Grad.
Info 3 Abend.
Der Triftgletscher oberhalb von Saasgrund im Kanton Wallis hat die Menschen in der Region seit gestern in Atem gehalten. Über 200 Personen mussten ihre Zuhause vorübergehend verlassen. Nun ist der größte Teil der instabilen Gletscherzunge abgebrochen. Simon Buhmann, Sprecher des Krisenstabs, sagte der Nachrichtenagentur SDA:
Ja, über Nacht ist ein größerer Teil dieser gefährdeten Gletscherzunge abgebrochen. Eigentlich der Idealfall, der eingetroffen ist, ist es nicht alles in einem einzigen Wurf gekommen, sondern eben bruchweise. Und das Abbruchmaterial ist auf der unterliegenden Gletscherzunge zum Stillstand gekommen, ohne dass bewohnbares Gebiet gefährdet wurde.
Der Triftgletscher wurde seit 2014 überwacht. Die gestrigen Massnahmen wurden ergriffen, weil die Fließgeschwindigkeit des Gletschers ständig gestiegen war. Ich habe den Glaziologen Martin Funk gefragt, warum sich die Situation am Triftgletscher in den letzten Tagen so stark verändert hat.
Man hat im Wesentlichen die Bewegung des Gletschers verfolgt, wie sich diese mit der Zeit verändert. Und seit 2014 ist nie eine kritische Situation zustande gekommen. Und erst im Spätsommer von diesem Jahr, das heißt seit 2-3 Wochen, ist dann eine ziemlich deutliche Beschleunigung dort zu beobachten gewesen. Und dann konnte man seit einer Woche gut sehen, dass da demnächst etwas passieren wird. Und dann hat man das wieder sehr intensiv verfolgt und konnte dann im Laufe der letzten Tage sehen, dass das eine Frage der Zeit, also wenige Tage, bis da etwas Größeres kommt. Und gestern war es ganz klar, dass das in 24 Stunden passieren wird.
In der Schweiz gibt es gegenwärtig noch rund 1400 Gletscher. Etwa 750 sind in den vergangenen rund 50 Jahren verschwunden. Der Schluss liegt also nahe, dass der Klimawandel etwas damit zu tun haben könnte. Stimmt dieser Schluss?
Also der Klimawandel hat sicher einen direkten Einfluss auf den Rückgang der Gletscher, das ist sicher.
Aber jetzt dieser aktuelle Fall, kann man den auch auf den Klimawandel zurückführen?
Also dieser aktuelle Fall am Triftgletscher schon. Wie schon gesagt, spielt dabei einerseits der Rückgang des Gletschers eine Rolle, der eben dazu geführt hat, dass die Geometrie des Gletschers, die aktuelle Geometrie, eben ungünstig war und das möglich gemacht hat. Aber das Zweite ist, dass sich die thermischen Verhältnisse im Eis und insbesondere im Kontakt des Eises mit dem Fels verändert haben, also ist dort aufgetaut. Und erst dann ist es möglich geworden, dass der Gletscher abrutscht.
Müssen wir uns denn nun vermehrt an Vorfälle wie gestern und heute beim Triftgletscher gewöhnen?
Das glaube ich nicht. Das ist schon sehr speziell. Und dazu kommt, dass es nur wenige derartige Gletscher gibt, die dann in bewohnte Gebiete vorstoßen können. Hingegen gibt es natürlich andere Situationen, wo auch ungünstig sind. Zum Beispiel die Bildung von neuen Gletscherseen, die dann ausbrechen können. Oder instabile Felswände, die abbrechen können, weil der Gletscher darunter sich zurückzieht und keine Stabilität mehr bietet. Also die Veränderung im Hochgebirge, die wird schon intensiv sein in den nächsten Jahren. Aber generell sagen, es wird sich in Sachen Naturgefahren immer mehr Gravierendes einstellen. Das ist vielleicht zu gewagt. Es wird sicher Konsequenzen haben, aber welche genau, ist zumindest zum jetzigen Zeitpunkt noch zu früh, um da genaue Aussagen machen zu können.
Das war Martin Funk, er ist Glaziologe, also Gletscherforscher an der ETH in Zürich.
Info 3 Abend.
Der Kampf gegen den Terror, der beschäftigt Regierungen und Sicherheitskräfte ja mehr denn je. Wie gut und effektiv aber können Armeen in diesem Kampf gegen den Terror helfen? Um diese Frage ging es an der Herbsttagung der Militärakademie der ETH Zürich. Meinungen über die Rolle der Armee in der Terrorbekämpfung gehen je nach Land auseinander. Für die Schweiz ist klar, die Armee kann helfen, aber nur begrenzt. Inlandredaktor Elmar Plotzer.
In Ländern wie Frankreich und Belgien spielen die Streitkräfte eine prominente Rolle im Antiterrorkampf. Tausende Soldaten sind im Inland im Einsatz. Sie patrouillieren über Strandpromenaden, durch Innenstädte und Außenquartiere. Sie sollen Präsenz markieren, abschrecken, Attentate verhindern. In der Schweiz hingegen beurteilen die Sicherheitsverantwortlichen solche Militäreinsätze sehr zurückhaltend. So betont Aldo Schellenberg, der Stellvertreter des Chefs der Armee.
Es ist nicht primäre Aufgabe der Armee, Terrorismusbekämpfung zu betreiben.
Und Hans-Jürg Käser, Berner Regierungsrat und Präsident der Justiz- und Polizeidirektorenkonferenz, ergänzt.
Also der ganz wichtige Punkt für mich ist der, dass grundsätzlich für die öffentliche Sicherheit die Polizei zuständig ist, also die Kantone, sprich ihre Polizeikorps.
Und die seien auch gut aufgestellt für ihre Aufgabe. Allerdings, fährt Hans-Jürg Käser fort, könne die Armee im Falle eines Terroranschlags subsidiär und unterstützend eingesetzt werden. So sei es nach einem allfälligen Terrorattentat in der Schweiz denkbar,
dass es Bewachungsaufgaben braucht, Überwachungsaufgaben auch. Das kann die Armee sehr gut, oder? Dafür sind Soldaten ausgebildet. Es ist auch denkbar, dass Transporte gemacht werden müssen, also im logistischen Bereich. Es ist sogar denkbar, dass Sanitätssoldaten Verwundete oder Verletzte pflegen und betreuen.
Das immer unter der Voraussetzung, dass solche Einsätze unter der Führung von zivilen Behörden stattfinden. Der stellvertretende Armeechef Aldo Schellenberg denkt in eine ähnliche Richtung.
Die Armee kann im Ereignisfall die Polizei unterstützen mit Material, mit Beratung, mit Spezialformationen.
Neben Sanitätstruppen könnten das zum Beispiel auch Genie- und Rettungseinheiten sein oder allenfalls auch die Militärpolizei. Fazit: Die Armee ist ein Element in der Terrorismusbekämpfung, aber sie ist nicht das wichtigste Instrument. Neben der Arbeit von Polizei und Nachrichtendienst spielt auch die Prävention eine große Rolle, also zu verhindern, dass junge Menschen von islamistischen Hasspredigern beeinflusst und radikalisiert werden. Ende Jahr wollen Bund und Kantone dazu einen nationalen Aktionsplan vorstellen.
Das war die Sonntagsausgabe von Info 3, produziert und moderiert von Patrick Seiler. Ich wünsche einen schönen Abend und einen guten Start in die Woche.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.